Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber im mal wieder Frankfurter Podcast-Studio sitzt mein Bruder.
Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix Riemenschneider, hallo.
Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal. Und wie jede Woche oder jede zweite Woche besser gesagt, sind wir beide Ärzte aus Leidenschaft, aber es gibt wie immer einiges, über das wir reden müssen.
Sehr schön, Julia. Hallo. Und schön, dass ich heute hier bei euch sein darf.
Sehr, sehr gerne. Just in time.
Ich habe auch jedes Mal das Gefühl, die Julia hat, also wer, ich habe so auf der einen Seite mein Intro, was ich sehr lange stretche. Und bei der Julia merke ich auch jedes Mal, wenn ich so rüber gucke, so, ah ja, ist erst die Hälfte vom Lied rum. Und ich muss ja noch ziemlich viel, irgendwie kann ich jetzt mal sagen, bis es losgeht. Und dann können wir weitermachen.
Ja, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, ich hetze mich dann so beim Reden. Deswegen fand ich das jetzt mal ein ganz entspanntes Intro und herzlich willkommen.
Ja. Sehr gut.
Einfach mal ein bisschen auch entschleunigen zum Jahresende.
Ich finde es ja auch schön, dass wir unterschiedlich sind. Ja, weil sonst könnte ich ja den Podcast auch mit mir selber machen. Das wäre ziemlich langweilig.
Ja, wir sind uns ja auch in sehr vielen anderen Dingen dafür sehr ähnlich. Ne? Auch unser Stresslevel ist immer sehr schnell erreicht zum Beispiel.
Unsere Psyche funktioniert ähnlich.
Ist so. Manchmal glaube ich, wir sind Zwillinge, aber das sind wir nicht.
Ja. Ja. Weißt du, was ganz witzig ist? Auch wenn es jetzt nichts mit der heutigen Folge zu tun hat, aber ich habe letztens nochmal die erste Notiz rausgesucht vom Podcast und habe die gesehen, wie wir uns so den Aufbau und sowas vorgestellt haben damals. Und was wir so mit Intro und wie lange das dauern soll und so, wenn wir Gäste vorstellen und sowas, machen wir natürlich alles ganz anders. Ja. Okay. Aber da gibt es eine Notiz, die kannst du dir bei Gelegenheit auch nochmal angucken, weil die ist auch mit dir geteilt. Weil die ist sehr alt.
Das mache ich sehr gerne und gebe nochmal Feedback. Apropos, was gab es denn zur letzten Folge?
Wir haben jetzt inhaltlich nicht so viel gehört, aber es war auch ein sehr komplexes Thema, also vielleicht die ein oder anderen Leute brauchen ein bisschen länger, vielleicht auch, um sich inhaltlich das Ganze sacken zu lassen mit den Beiträgen.
Zu verarbeiten, ja, auch.
Obwohl ich jetzt sehr oft auf die Thematik generell angesprochen wurde, muss ich sagen, aber wenig jetzt auf die konkrete Folge. Aber es gab dafür jemand, der die Bibi Blocksberg-Folge erkannt hat, die wir eingespielt haben bei dem einen Soundeffekt, den ich gebastelt habe. Und das ist der liebe Fabio. Ah, liebe Grüße an dieser Stelle. Der weiß auf jeden Fall, warum das Knie von der Bibi quietscht oder gequietscht hat. Gut, ansonsten würde ich mal sagen, schwenken wir ein direkt zum Newsblock. Und zwar gab es hier was ich beim Deutschen Ärzteblatt gelesen habe, am 27.10. schon. Und zwar vielleicht auch ein bisschen für den einen oder anderen stating the obvious, aber chronische Erschöpfung von Ärzten erhöht die Wahrscheinlichkeit für frühen Ruhestand. Und zwar bezieht sich diese Aussage oder diese Titelzeile auf eine Umfrage, die im schönen Bundesland Sachsen gemacht wurde zwischen 2020 und 2024, bei der insgesamt 320 Ärzte, die in der Patientenversorgung tätig sind, befragt wurden. Und zwar es wurde erfasst, wie stark sich die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ausgebrannt fühlen und ob sie deswegen eine frühzeitige Berentung in Betracht ziehen würden. Und 42% der Befragten planten 2020 und 39 2024 sowieso schon einen früheren Ruhestand. Und der Anstieg des arbeitsbedingten Burnouts war signifikant mit einer um 7,1% höheren Wahrscheinlichkeit verbunden für die Absicht, dann einen früheren Ruhestand auszuwählen oder anzupeilen. Und das ist natürlich eine alarmierende Zahl. Das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass wir auch mit der Ressource Arzt oder Ärztin halt sehr sorgfältig umgehen und die auch nur gezielt, sage ich mal, einsetzen und überlasten und nicht im Dauerstress sozusagen langsam ausbrennen zu lassen, weil dann werden sich die ärztlichen Kollegen und Kolleginnen auch dazu entscheiden, früher den Beruf zu verlassen.
Das erlebt man ja eigentlich auch hautnah mit, muss man sagen.
Das haben wir ja selber schon miterlebt.
Auch das, deswegen. So, letztendlich befinden wir uns aber auch mitten im Herbst der Reformen, weswegen es auch im Hinblick auf unsere Gesundheitsvorschriften ein paar Neuigkeiten gibt. Wir rüsten ja nicht aktuell nur die Bundeswehr auf oder versuchen es zumindest, sondern auch die internationalen Gesundheitsvorschriften. Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstagabend, den 6. November 2025, das Gesetz zur Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften, kurz IGV, verabschiedet. Und die Änderungen ermöglichen es der WHO und den Vertragsstaaten, schneller und effizienter auf Pandemien oder auch andere Gefahren für die öffentliche Gesundheit zu reagieren. Das Ganze kam letztendlich nach der Covid-Pandemie ins Rollen und hat einen zweijährigen Arbeitsprozess mit sich gezogen. Und die Weltgesundheitsversammlung hat dann eben notwendige Anpassungen beschlossen. Die Kernaussagen sind zum einen eine Anpassung des Wordings. Und zwar gibt es jetzt den Begriff der pandemischen Notlage, welche als spezielle Form das Aufrufen von gesundheitlichen Notlagen ermöglicht und dann eben auch die mögliche internationale Tragweite ja, darstellt und ermöglicht. Und als Reaktion auf entsprechende Ereignisse sollen auch Kernkapazitäten vorgehalten werden, damit wir eben dann nicht wieder aus allen Wolken fallen, sollte die nächste Pandemie kommen und wir in gesundheitlicher Sicht einfach vorbereitet sind. Ich denke, das sind sicherlich sinnvolle Neuigkeiten und ja, auch nur konsequent.
Es ist ja schon interessant, dass das jetzt 5 Jahre gedauert hat, bis man sowas mal umsetzt.
Ich denke, das Problem ist vor allem immer, bis es allen passt und alle mitmachen, dauert es halt einfach.
Ja, ich finde es ja lange. Prinzipiell, will es jetzt nicht schlecht reden, aber ich denke, das ist ein Gesetz, was jetzt eingeführt wird, weil man sich natürlich noch in dieser Nachwelt dieser Corona-Pandemie befindet, aber das wird das Erste, wenn es Möglichkeiten gibt, da was zu sparen, wird es safe 100% wieder eingespart werden, weil das was keiner merkt und jeder sagt, ja, nicht in der Legislaturperiode gibt es eine nächste Pandemie.
Der größere Struggle war, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem auch, dass man natürlich nicht sich in seinen eigenen Grundrechten einschränken wollte, genau, und das war ja auch damals schon die große Problematik, deswegen wahrscheinlich auch das ein wichtiger Zeitfaktor.
Ja. Ein wichtiger Faktor oder ein wichtiger Punkt, den wollen wir auch in dieser Folge diese Woche mit euch besprechen. Und zwar wird es sich heute um den ärztlichen Bereitschaftsdienst drehen. Und da habe ich im Oktober eine ganz interessante Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Forsa, die mich übrigens auch regelmäßig anrufen, weil ich mal irgendwann gesagt habe, dass ich interessiert bin, an Umfragen mitzumachen. Man wird wirklich oft angerufen, also das muss man sich gut überlegen. Aber auf jeden Fall hat dieses Meinungsforschungsinstitut vor seinem Auftrag der AOK, also einer Krankenversicherung, eine Umfrage im Oktober gemacht. Und zwar ging es darum, wie häufig gehen die Leute in die Notaufnahme und wie häufig gehen sie mit welchen Symptomen denn zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und zwar kam dann raus, dass am Wochenende jeder Dritte der Befragten bei einem medizinischen Problem auch ohne lebensbedrohlichen Notfall direkt die Notaufnahme aufsuchen würde und nicht zum ärztlichen Bereitschaftsdienst gehen würde. Demnach sagten 32%, dass sie etwa bei einem akuten Harnwegsinfekt oder bei Fieber über 39 Grad außerhalb der Sprechzeiten die Rettungsstelle als erste Anlaufstelle betrachten. Also für die kam es gar nicht in Frage, zum ärztlichen Bereitschaftsdienst zu gehen. 5% gaben an, dass sie in solchen Fällen, also Harnwegsinfekt oder Fieber 39 Grad, auch die 112 anrufen würden. Und an normalen Wochentagen bzw. innerhalb der Sprechzeiten würde sich eine deutliche Mehrheit von den Befragten, nämlich 86%, zuerst an einen Haus- oder Facharzt wenden. Das heißt, die Leute haben schon, denke ich mal, verstanden, was die Symptome in ihrem Körper bedeuten, aber projizieren dann dieses Problem am Wochenende vielleicht an die falsche Anlaufstelle, könnte man mutmaßen. 56% von den Befragten würden am Wochenende den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 anrufen. Also den war schon, oder wir haben schon ein Gefühl dafür, dass diese Nummer gibt und dass sich dieser ärztliche Bereitschaftsdienst dahinter verbirgt. Dann gab es noch eine andere interessante Umfrage, die nochmal ein bisschen anderes Bild beleuchtet, wo ausgewertet wurde, warum Leute in den letzten 5 Jahren in der Notaufnahme waren und wer die dahin geschickt hat. Und zwar 41% von allen, die jetzt die Notaufnahme kamen, die waren gar nicht vorher bei irgendeiner Form von Arzt und nur 11% der Befragten waren vorher beim zum Beispiel ärztlichen Bereitschaftsdienst, also wurden quasi über die ärztliche Bereitschaftsdienststelle in die Notaufnahme verwiesen. Knapp 1/4 der Befragten war laut eigenen Angaben von einer Arztpraxis in die Notaufnahme geschickt worden, was ich auch interessant finde, weil auch da ist ja wieder die Frage, ob die richtige Anlaufstelle gewählt haben. Also das kennt man ja aus seiner eigenen Erfahrung, blöd gesagt. Um auf Nummer sicher zu gehen, sagt man dann im Zweifelsfall, ja, dann gehen in die Notaufnahme. Die Forsa-Befragung zeigt zudem, dass die Bereitschaft, bei Beschwerden in Notaufnahme einer Klinik zu gehen, insbesondere bei jüngeren Menschen ausgeprägter ist. Während unter den 18- bis 29-Jährigen knapp die Hälfte, also 48% Angaben, in den vergangenen 5 Jahren wegen eines gesundheitlichen Problems in die Notaufnahme einer Klinik gegangen zu sein, waren es bei den über 60-Jährigen nur etwas mehr als ein Drittel, nämlich 35%. Sind ja immer sehr streng mit den Boomern, sage ich mal hier auch im Podcast, und mit der Generation. Aber hier muss man sagen, dass die entweder schon mehr erlebt hat oder ein besseres Körpergefühl vielleicht haben und dann auch ihre Beschwerden da etwas richtiger einschätzen.
Um nochmal auf den Punkt einzugehen, dass knapp 1/4 der Befragten von Arztpraxen in die Notaufnahme geschickt wurden. Das finde ich wirklich interessant, weil früher, als ich in der Notaufnahme gearbeitet habe, dachte ich mir auch mal so oft so, oh, muss das wirklich sein? Jetzt, wo ich in der Hausarztpraxis bin, ist es wirklich schwierig, manchmal zu sagen oder sich zu überwinden, auch die Menschen dahin zu schicken. Aber um eine ausreichende Diagnostik zu machen, führt kein Weg dran vorbei.
Ja.
Zum Beispiel, wenn jemand kommt und hat Brustschmerzen, gibt es natürlich einige Dinge, die man da ambulant sicherlich schnell auch abklären kann. Und häufig ist es ja auch einfach eine Verspannung, die man sehr schnell detektieren kann. Aber eigentlich, wenn ich nicht weiß, ob es nicht definitiv vom Herzen kommt, muss ich halt mindestens zweimal dieses Labor hintereinander abnehmen, um halt auch so einen Herzinfarkt ausschließen zu können, der sich nicht in einem EKG manifestiert. Ja. Und also ich finde es einfach so krass, weil ich so oft jetzt mittlerweile diesen Struggle habe, ne, und es fühlen kann, was sich wahrscheinlich auch damals immer die Ärzte gedacht haben, weil ich mir so denke, oh, muss das jetzt wirklich sein? Aber wie gesagt, es gehört halt pro forma dann in ein paar diagnostischen Schritten einfach mit dazu.
Ja, und es gibt so ein paar Buzzwords oder so Leitsymptome, sage ich mal, und da kommst du halt nicht drum herum.
Genau, genau.
Ne? Weil du bist am Ende dann, blöd gesagt, ja, der Depp.
Der Gelackmeierte.
Ja, ja, schlimmer als das.
Ja. Zu der Umfrage gab es auch einen Kommentar von Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Und die hat gesagt, es werde Zeit, die für die Menschen verwirrende Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung im Notfallbereich endlich zu überwinden. Entscheidend sei, dass Patienten ihr Anliegen möglichst schnell abklären können, um auf den richtigen Behandlungspfad geleitet zu werden. Da können wir nur sagen, we hear you, Carola. Und deswegen machen wir auch diese Folge, um vielleicht die notwendige Trendschärfe hier nochmal reinzubringen. Und wir haben auch später nochmal ein kleines Interview vorbereitet mit einem Arzt, der selber beim ärztlichen Bereitschaftsdienst tätig ist, um vielleicht da auch nochmal von innen ein Bild abzuzeichnen, was zum RBD gehört und was vielleicht doch eher in die Notaufnahme oder auch am nächsten Tag vom Hausarzt gesehen werden kann. Aber als erstes erstmal unsere Beschreibung vom Pschei-Rembel, was der ärztliche Bereitschaftsdienst denn wirklich ist.
Ja. Von A wie Aorta bis Z wie Zerebral, ja. Erklärt dir alles der Pschei-Rembel genial.
Das kam jetzt für den einen oder anderen unerwartet, aber
für uns auch.
Ja, Felix hat mal wieder ein bisschen Zeit gehabt am Wochenende und euch reingerappt. Also, der ärztliche Bereitschaftsdienst laut Pschei-Rembel, auch bekannt als ärztlicher Notdienst oder ärztlicher Notfalldienst, eine Einrichtung zur Sicherstellung der medizinischen Erstversorgung im ambulanten Sektor außerhalb der Praxissprechstunden, nachts und an Sonn- und Feiertagen. Sie dient im Gegensatz zum Rettungsdienst zur ambulanten Akutversorgung von Patienten ohne akut vitale Bedrohung, also eben nicht lebensbedrohliche Fälle und per Definition keine medizinischen Notfälle.
Dann haben wir uns natürlich mal gefragt, wie oft gibt es das überhaupt in Deutschland und auch in Hessen, in dem Bundesland, wo wir leben. Und für Hessen habe ich Zahlen gefunden, und zwar gibt es ungefähr 70 ärztliche Bereitschaftsdienststellen in ganz Hessen oder Zentralen, wie es auf der Seite vom RBD aufgeführt wird. Für Deutschland gibt es leider keine einheitlichen Daten, beziehungsweise keine, die ich finden konnte oder die Suchmaschinen, die ich verwendet habe. Aber man kann sich, denke ich mal, über die Bevölkerungszahl ungefähr hochrechnen. Es werden am Ende im niedrigen Tausenderbereich, oder denke ich mal, befinden wir uns, was die RBD-Zentralen in Deutschland anbelangt. Was es aber für Deutschland gibt, ist ein Überblick zu den Behandlungszahlen. Und die geben uns auch schon viel Aufschluss. Und zwar habe ich hier eine Statistik gefunden, die erfasst hat, wie häufig oder bei den versorgten Notfällen, sowohl im Notfall als auch im Bereitschaftsdienst, die Leute wo hingegangen sind oder wo sie halt abgerechnet wurden, ist es ja am Ende. Und zwar gibt es da Fallzahlen von 22 bis 24. Und zwar betrug im Jahr 2022 der Anteil der Bereitschaftsdienste, also der ärztlichen Bereitschaftsdienste an der Notfallversorgung, gut 41%. Und der ist jetzt leicht gestiegen über die letzten Jahre und lag 2024 zuletzt bei knapp 43%. Wir reden hier am Ende über, ich glaube, knapp 18 Millionen Notfälle, die da aufgeführt sind in dieser Statistik im Jahr 2024. Also das heißt, wir reden von 8 Millionen, ungefähr knapp 8 Millionen Fälle, die im ärztlichen Bereitschaftsdienst versorgt werden. Also eine richtig große Nummer.
Genau, da sieht man ja einfach auch, was für eine wichtige Rolle der ärztliche Bereitschaftsdienst in der Notfallversorgung spielt. Wir haben uns natürlich mal auf der Seite von der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen informiert, wofür der ärztliche Bereitschaftsdienst eigentlich da ist. Und wie wir eingangs schon vom Pschei-Rembel gelernt haben, ist es eine ärztliche Hilfestellung außerhalb der Praxisöffnungszeiten, vor allem auch häufig eben von hausärztlichen Praxen. Und dann ist natürlich die Frage, wie erreiche ich den ärztlichen Bereitschaftsdienst? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite erstmal vielleicht nachgucken online, ne, auf der ärztlichen Bereitschaftsdienst Zentralseite für Hessen ist aufgeführt, wo dann eben in deinem Umkreis die nächste Anlaufstelle ist. Man kann sich aber auch die App runterladen, die ist natürlich kostenlos, 116117 App. Dazu erfahren wir nachher noch ein paar Einblicke von Felix. Oder man kann auch die 116117 anrufen und sich erkundigen. Das heißt, es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten, um einen ärztlichen Kontakt einzufordern. Man kann natürlich persönlich dann hingehen, wenn man herausgefunden hat, wo der nächste ärztliche Bereitschaftsdienst ist. Und wenn er in der Nähe ist, bietet sich das natürlich auch an. Die kassenärztlichen Vereinigungen mieten häufig Räumlichkeiten an Krankenhäuser angegliedert an und können dann zum Beispiel auch diagnostische Mittel mitnutzen, zum Beispiel Röntgen, ne? Das hat dann natürlich den Vorteil, wenn ich umgeknickt bin, gehe ich dahin. Man kann sich's angucken. Wenn der Arzt das indiziert sieht, kann man das dann auch direkt weiter abklären und hat dann auch direkt eine Versorgung, ne? Früher war es auch so gewesen, dass man diese Notdienste in den einzelnen Praxen etabliert hatte. Also wenn dann ein Arzt, letztendlich ist es so, dass alle Ärzte die Patienten versorgen und das bezieht sich nicht nur auf die kassenärztliche Versorgung, sondern auf die privatärztliche Tätigkeit, hat die kassenärztliche Vereinigung dann die entsprechenden Ärzte in der Region verpflichtet, an dieser Notfallversorgung teilzunehmen. Und dann die Notdienste eben in den Praxen, haben dann eben in den Praxen stattgefunden. Das ist natürlich dann sehr individuell gewesen, je nachdem, was für ein Arzt es auch war, ne, was man da halt für ein Angebot hatte an Diagnostik. Ne, vielleicht beim Orthopäden konnte man dann Röntgen, beim HNO-Arzt konnte man dann vielleicht die Ohren sauber machen. Aber man muss sich halt eben vorstellen, unterschiedliche Fachdisziplinen, unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten.
Ich glaube, beim Zahnarzt ist es sogar noch so. Der zahnärztliche Notdienst ist noch in den Zahnarzt.
Ja, das stimmt. Da hast du, glaube ich, recht.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass bei meinem Zahnarzt einmal Notdienst war, irgendwie 23.12. oder so.
Ah ja.
Und da war der dann noch after hour, sag ich mal, in der Praxis.
Lucky you. Zweite Möglichkeit ist der telefonische Kontakt. Wir haben ja schon gehört, 116 117 ist die entsprechende Notfallnummer. Und dann ist natürlich immer die Frage, wann rufe ich diese Telefonnummer an? Auch hier wichtig, wenn man sich als medizinischen Notfall einstuft, der umgehend behandelt werden muss, nämlich in einem Krankenhaus und vielleicht auch mit einer stationären Aufnahme verbunden ist. Für die Fälle ist es definitiv nichts. Ne? Alles, was Lebensgefahr darstellt, 112 anrufen, Rettungsdienst oder im Idealfall sich halt natürlich direkt dort vorstellen, wenn noch Zeit dafür ist. Ansonsten für eine ärztliche Einschätzung kann man auch die 116, 117 anrufen erstmal. Ne? Da kann man seine Symptome zum Beispiel auch schildern. Vielleicht kann man auch schon erste Hilfestellungen dargeboten bekommen oder auch einfach die Gewissheit, dass man mit den entsprechenden Beschwerden auch noch bis zum nächsten Tag warten kann und dann am nächsten Morgen zum Beispiel den Hausarzt oder die Hausärztin aufsuchen kann. Ist natürlich ein Vorteil, weil man auch mit medizinisch geschultem Personal verbunden werden kann und es gibt auch die Möglichkeit in manchen Regionen, das ist aber auch wieder individuell, wo man wohnt, dass es einen mobilen ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt. Auch da werden Ärzte oder Ärztinnen dann vor Ort zu den PatientInnen geschickt, ne, und können auch da wie einen Hausbesuch machen. Ja. Häufig sind diese Dienste tatsächlich nur privat regional zu finden, aber es gibt es eigentlich auch überregional für Kassenarztpatienten.
Ja. Es gab sogar so ein Mobil, habe ich gesehen, bei der KV Hessen-Seite. Aber es wurde dann, also für irgendeinen ländlichen Raum in Hessen, aber es wurde auch wieder eingestellt, weil dann die, als die Versorgung durch Hausärzte wieder sichergestellt war. Mhm. Aber dann gab es mal für ein paar Jahre, ich glaube 6 Jahre oder so, einen Bus in Umgebauten, die dann einfach so quasi Hausbesuche oder dann vor Ort sein konnten, um dann halt die hausärztliche Versorgung zu gewährleisten. Jetzt habe ich mich natürlich aber auch gefragt, oder das fragt ihr euch natürlich da draußen auch alle, wie viel Prozent der Deutschen kennen denn überhaupt die 116, 117? Und es hat auch eine von diesen zwei Forsa-Umfragen, die mit Menschen gefragt, die da mitgemacht haben. Und dann frage ich jetzt natürlich mal die Julia, wie viel Prozent denkst du wissen denn oder kennen die Nummer?
Also nur kennen.
Ja, einfach.
Nicht gewählt oder so mal.
Ja. Nein, die Frage ist wie, ich kann ja genau den gleichen Wortlaut auch vorlesen, gleich aus dem Artikel, aber wie viel Prozent der Befragten gab an, die Nummer zu kennen?
Ich würde mal sagen so 30%.
Okay, da unterschätzt du ja die Leute extrem, muss man sagen.
Okay.
Also ich hätte ja auch nicht so gedacht, dass es so hoch ist, aber es sind 78% immer.
Ah, krass.
Ja, okay. Also es gibt schon, und ich glaube, wir tun ja auch den Leuten manchmal ein bisschen Unrecht, indem wir sie ein bisschen schlechter machen, als sie sind oder auch unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir denken immer, es muss noch mehr gemacht werden und es muss noch bekannter werden, jedes Thema. Aber am Ende, viele Sachen sind dann doch schon, ich meine, die gibt es jetzt seit 13 Jahren. Ist schon durchgesickert, sage ich mal, dass es das gibt. Und zwar 78% finde ich okay. Und auch eine Nummer, mit der man ja oder auf die man ja ganz gut aufbauen kann.
Ich muss sagen, ja? Fairerweise, als ich studiert habe, ja. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe Hausarztpraktikum gemacht. Das war 2017, ne? 8 Jahre ja. her oder so. Ich meine, da gab es den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Also das muss man auch dazu sagen, so lange gibt es den in der Form, wie wir den jetzt kennen, gar nicht. Ne?
Ja,
das sind ja
klar.
12 Jahre oder 10 ja. Jahre. Ne? Irgendwas 2015 oder so, dass man dann wirklich diese offiziellen Anlaufstellen etabliert hat. Ne?
Ja.
Da hatten wir in unserer Uni in Marburg eine im Uniklinikum. Und da weiß ich noch, wie meine Hausärztin meinte, oh, sie muss heute früher weg, weil sie hat noch ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ne? Da ja. oben in der, auf den Lahnbergen. Und ich war so, was ist das? Das habe ich ja noch nie gehört. Und dachte halt wirklich, das ist einfach so eine Cash-Cow für Leute, die Workaholics sind
ja.
und Bock haben, in ihrer Freizeit noch ein bisschen Hausarzt zu sein. Ne? Also, und ich habe Medizin studiert, ne?
Ja.
Und mir war das nicht geläufig. Ne? Und ich muss auch sagen, also auch mit dieser Telefonnummer, also ich glaube schon, dass es bekannter wird, ne? Und ich das wahrscheinlich immer noch unterschätze. Aber wie oft gerade ältere Menschen, die dann immer so meinen, soll ich jetzt die 112 anrufen? Dann so, nee, gibt schon noch eine andere Nummer. Ja. Und dann so, ja, nie gehört.
Ja, ich glaube, es hängt auch davon ab, was die Leute für einen Wissensdurst vielleicht auch haben oder so. Das weißt du ja auch von vielleicht unseren obwohl die hätten es wahrscheinlich gewusst, weil die einfach viel Fernsehen geguckt haben, immer da jetzt bei Leute heute irgendwann mal einen Beitrag gegeben oder bei Maintower.
Mhm.
Deswegen hätte man das schon mitbekommen, aber ich glaube, bei ganz vielen Menschen kommt es einfach nicht an, weil die ja auch sehr, glaube ich, zurückgezogen und allein leben.
Ja.
Wie bekomme ich denn überhaupt einen Termin beim ärztlichen Bereitschaftsdienst? Natürlich auch eine Frage, die sich viele Leute häufig stellen und fragen. Und zwar ist es natürlich ganz einfach, weil man kann natürlich auch ohne Termin zum ärztlichen Bereitschaftsdienst kommen. Und je nach Patientenaufkommen muss man da natürlich mit einer entsprechenden Wartezeit rechnen. Aber prinzipiell ist es ja genau dafür da, dass man außerhalb der Sprechzeiten vom Hausarzt halt noch eine Anlaufstelle hat, wo man auch ohne Termin hin kann. Julia hat schon gesagt, es gibt in Ausnahmefällen auch Hausbesuche, je nach Region und nach Versorgungsdichte, wo man halt lebt. Kann man eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen, weil das ist nämlich auch häufig was missverstanden wird, weil das ja ganz häufig die Notaufnahmen nämlich nicht machen. Und zwar kann man beim ärztlichen Bereitschaftsdienst in der Regel eine AU für die Zeit bis zur Öffnung des Hausarztes oder des Vertretungsarztes bis zum Folgetag oder übers Wochenende ausgestellt bekommen, je nachdem, wie man halt arbeiten muss. Und da ist auch der ärztliche Bereitschaftsdienst eigentlich die richtige Adresse und nicht die Notaufnahme, gerade wenn es um sowas geht. Ne? Es kann ja auch mal sein, man ist einfach, es ist Mittwoch, man hat vormittags halt einfach Fieber und es geht einem schlecht, aber man weiß ja, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt zum Arzt, dann ist Donnerstag Feiertag und dann ist so Druckzug ist 12 Uhr, Sprechzeiten sind vorbei und du hängst dann halt da und weißt nicht, wo du hingehen kannst. Dann wäre der richtige Anlaufpartner erstmal der ärztliche Bereitschaftsdienst und nicht die Notaufnahme. Wenn der sagt, du bist zu krank, um jetzt einfach nur die AU mitzunehmen, der wird dich ja dann schon hoffentlich in die Notaufnahme schicken.
Ansonsten läuft die Organisation des ärztlichen Bereitschaftsdienstes über die entsprechende kassenärztliche Vereinigung, also sie ist Bundesland gesteuert, hat mir eingangs schon gesagt. Prinzipiell sind alle Kassenärzte und darüber hinaus alle Menschen mit einer Praxis dazu verpflichtet, an diesen Diensten teilzunehmen. Jeder niedergelassene Arzt bekommt Dienste zugeteilt. Man kann sich von denen aber auch befreien lassen. Und es gibt auch tatsächlich viele freiwillige Menschen, die eben am ärztlichen Bereitschaftsdienst teilnehmen. Also die den Job gerne machen. Wie gesagt, wir hören da gleich auch nochmal im Interview Näheres dazu. Was immer ganz wichtig ist, dass die ärztlichen Bereitschaftsdienste ja eben von unterschiedlichen Fachdisziplinen besetzt werden. Also das finde ich ist nochmal ganz wichtig hier an diesem Punkt auch hervorzuheben. Das sollte niemals den Hausarzt ersetzen und man muss darauf gefasst sein, dass natürlich Notfälle sicherlich gut versorgt werden können, ne? Aber chronische Leiden oder komplexe Krankheitsbilder sind nichts für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ne? Und da vielleicht auch nochmal das Beispiel. Auch unser Vater war ja niedergelassener Orthopäde und auch dazu verpflichtet, mal am ärztlichen Bereitschaftsdienst teilzunehmen und wurde ja mal, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, mal an Silvester ja, eingeteilt.
Haben wir auch beide schon studiert oder ich war, glaube ich, sogar
schon. Ja, ich hatte auf jeden Fall Amboss schon, hatte dann nämlich meinem Vater noch die Amboss-App installiert.
Ja.
Und dann hatte er nämlich auch noch Dienst mit einem Pathologen.
Ja.
Und ich glaube, also ich meine.
Schlechte Kombination.
Schlechte Kombination, genau. Und ich weiß auch noch, dann hat er auch noch geschrieben, dass er irgendwie Kinder hatte mit Würmern und sowas, ne, wo man einfach auch sagen muss, ne, das. Also Erstkontakt sicherlich möglich. Sicherlich auch eine Möglichkeit, das gut einzuschätzen. Ne, aber man sollte einen Hausarzt definitiv haben, mit dem man alle seine Probleme sonst auch besprechen kann.
Bevor wir auf die App eingehen, gibt es natürlich noch eine Sache, auf die wir auf jeden Fall hinweisen möchten. Und zwar, wir scheren das jetzt ja hier ein bisschen in der Folge alles über einen Kamm, 116, 117, ärztlicher Bereitschaftsdienst. Aber es ist natürlich auch so, dass diese Telefonnummer, die 116 117, und das gilt auch für die App natürlich, auch wichtig ist, wenn es um die Terminserviceleistung geht. Das heißt, sowohl über die App als auch über die Telefonnummer kann man ja auch Termine für den Facharzt ausmachen. Gerade wenn man das Gefühl hat, oh, ich kriege ja nirgendwo einen Termin, komme nirgendwo durch, dann ist das die Anlaufstelle, wo ihr einen Termin auch für den Facharzt bekommt. Das heißt, ihr habt eine Überweisung bekommen vom Hausarzt zum, ja, sagen wir, Orthopäden, und ihr kriegt keinen Termin, weil der nirgendwo durchkommt, dann kann über die 116 117 oder halt über die App auch ein Termin ausgemacht werden. Generell habe ich mir die App natürlich auch mal aus ganz unbefangenen Gründen angeguckt. Ich mache die jetzt auch live nochmal auf. Und zwar gibt es im Endeffekt mehrere Funktionen, die diese App halt vorhält und anbietet. Und zwar einmal kann man ganz allgemein Arztpraxen oder Therapeuten oder auch Notfallpraxen suchen. Das ist einfach wie eine ganz normale Karte, die man sich angucken kann. Man kann aber auch Termine buchen, also sowohl halt beim Facharzt als auch beim Hausarzt. Und da habe ich mir auch gedacht, ja okay, ich meine, am besten wäre es natürlich in der App, ich hätte auch eine Entlastungsfunktion akut. Und das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel gerade erkältet. Es wäre jetzt kein Grund für mich, zum Arzt zu gehen sofort, aber es kann ja sein, dass es jetzt morgen oder übermorgen nicht besser wird und ich mir schon mal einen Termin ausmachen will, um dann nicht vielleicht meine Hausarztpraxis zu überlasten. Und dann habe ich halt geguckt, okay, ich mache einfach mal einen Termin aus oder ich gucke mal, wann was für ein Termin angeboten wurde, und das habe ich Anfang November gemacht, und dann habe ich halt einen Termin vorgeschlagen bekommen, 2 Wochen später. Und da muss man schon sagen, ist für die meisten Probleme, sage ich mal, wenn die 2 Wochen noch anhalten würden, also wenn ich jetzt 2 Wochen eine krasse Erkältung gehabt hätte, dann wäre es zu spät. Ja, das heißt, ich denke, da müsste man schon schauen, dass da noch kurzfristiger, gerade beim Hausarzt, irgendwie noch Möglichkeiten gibt, Termine zu bekommen, weil sonst, sag ich mal, ist das zwar eine Funktion, die ist nice to have, aber es ist jetzt kein chronisches Knieleiden, was ich seit irgendwie 60 Jahren mit mir rumschleppe, und da müsste man natürlich dann vielleicht auch tätig werden und dann muss ich auch wieder zum RBD und oder in die Notaufnahme. Ansonsten ist es noch ganz nett, weil die haben auch eine Funktion für eine Selbsteinschätzung. Ist aber ein bisschen bescheuert, weil man kann nicht das über die App direkt machen, sondern man wird dann wieder auf die Seite verwiesen und kann dann quasi sich so ein bisschen durchklicken über so ein paar Fragen, wo man mit seinen Beschwerden jetzt hingehen sollte. Und dann chattet man quasi hier mit so einem Bot. Ich weiß nicht, ob es KI ist oder wie auch immer, was für ein Algorithmus da hinterlegt ist, aber da habe ich ja auch mal ein paar Sachen eingegeben und dann kommt man auch relativ schnell ans Ziel, aber dann, also ich wurde damit, glaube ich, Rückenschmerzen und Taubheitsgefühl im Oberschenkel, wurde mir gesagt, ja, ich muss in die Notaufnahme.
Ist ja auch richtig.
Ja, kommt drauf an. Also, naja gut, egal. Wir wollen jetzt hierzu keine genaue Aussage treffen. Also man müsste sich das genau anschauen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass das gibt, und deswegen wollen wir hier auch darauf hinweisen. Also man kann mal diese App runterladen, 116 117, und auch dafür in seiner Praxis im Krankenhaus Notaufnahme vielleicht den ein oder anderen Patienten sensibilisieren.
Ist sicherlich nicht verkehrt. Und vielleicht auch nochmal sensibilisieren dazu, sich rechtzeitig einfach, auch wenn man gesund ist und vielleicht gerade keine akuten Beschwerden hat, schon mal einen Hausarzt zu suchen, damit man dann in akuten Fällen natürlich einen Ansprechpartner hat. Ansonsten fragen wir uns natürlich, was wird denn perspektivisch eigentlich aus dem ärztlichen Bereitschaftsdienst? Der hat sich jetzt ja schon irgendwo bewährt und seine Daseinsberechtigung, aber was hat denn unsere Notfallreform eigentlich weiter vor? Da haben wir natürlich nochmal in den entsprechenden Gesetzesentwurf geschaut, und das Bundesministerium für Gesundheit möchte vor allem die Rufnummer 116 117 besser ausbauen und vor allem auch weiter connecten, und zwar auch mit der Notfallnummer 112. Außerdem wird es wahrscheinlich eine gewisse Umstrukturierung auch nochmal geben. Da stehen ja immer noch im Raum die verschiedenen integrierten Notfallzentren, kurz INZ, die ja auch flächendeckend ausgebaut werden sollen an verschiedenen Krankenhäusern, um auch da Akutversorgung nochmal besser gewährleisten zu können. Aber vor allem die Vernetzung mit der Rettungsleitstelle steht vor allem im Vordergrund, um eben Patienten effektiv steuern zu können. Oft gibt es ja zum Beispiel das Beispiel, dass wir hören, Patienten haben die 116, 117 angerufen, da relativ schnell oder sehr lange gewartet, dann relativ schnell klar, okay, man kommt hier nicht weiter, bitte 112 anrufen. Ist natürlich sinnlos, und vor allem, wenn Gefahr im Verzug ist, sollte man das natürlich irgendwie direkt connecten können. Deswegen freuen wir uns da auf eine Konkretisierung und Sicherstellung in diesem Bereich. Und es soll auch zusätzlich noch Angebote geben für eine durchgängige telemedizinische und aufsuchende Versorgung. Was natürlich auch mal wieder wichtig ist für die Bundesregierung in dem Hinblick, ist Kosten sparen. Man erwartet durch die Reform Einsparungen von bis zu 5 Milliarden Euro jährlich. Natürlich auch wieder Plus. Also prinzipiell, wie gesagt, Vernetzung steht hier im Vordergrund und Ausbau. Auf der anderen Seite haben wir mal geschaut, was passiert hier eigentlich gerade mit den ärztlichen Bereitschaftsdiensten im Rhein-Main-Gebiet. Und das ist dann doch verwunderlich, weil auf der einen Seite haben wir zum Beispiel 2024 in Bad Homburg, was ja etwas nördlich von Frankfurt ist, die Schließung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes gehabt, aufgrund von Meinungsverschiedenheiten im Mietverhältnis und aufgrund von Fachkräftemangel. Ist natürlich erstmal für alle Hausärzte in der Region eine Riesenkatastrophe gewesen, weil man natürlich dann gleich eine Unterversorgung in den während der Praxisschließung vermutet hatte und befürchtet hatte. Nach einem Jahr Evaluation hatte sich das jetzt zum Glück nicht bestätigt, da es dann doch noch im Umkreis genug Anlaufstellen gab. Allerdings habe der Rettungsdienst schon wieder ein deutliches Plus an PatientInnen bemerkt, mit unnötig protokollierten Fahrten. Dann hat tatsächlich auch in diesem Jahr, im September 2025, schon der pädiatrische Bereitschaftsdienst an der Uniklinik in Frankfurt aufgrund von Mangel an Ärzten und medizinischem Fachpersonal geschlossen. Gleichzeitig wurde aber hier zumindest wohl die Videosprechstunde ausgebaut und dadurch etwas Abhilfe geschaffen. Prinzipiell ist ja das auch das Ziel, ne, dass man mehr telemedizinische Kontakte ermöglichen kann. Und man ist eben der Meinung, dass 40% aller pädiatrischen Bereitschaftsdienstkontakte eben aktuelle Beschwerden sind, die eben auch durch die Videosprechstunde gelöst werden können und bequem von zu Hause abgeklärt werden können. Ansonsten ist noch zu erwarten, dass auch der ärztliche Bereitschaftsdienst an der Uniklinik für Erwachsene hier in Frankfurt zum April 2025 umziehen wird. Ne? Auch da ist es wieder letztendlich eine Beendigung des Mietverhältnisses seitens der Uniklinik. Der wird zumindest, wie gesagt, verlagert, weiter in den Norden von Frankfurt. Aber ja, spannend. Ich meine natürlich 2026, sorry.
Dann gibt es natürlich auch noch ein paar Beispiele, die wir rausgesucht haben, woran man sehen kann, wie gut auch die Zusammenarbeit zwischen der Notfallversorgung, also der stationären Notfallversorgung, also der Notaufnahme, und der ambulanten Notfallversorgung, also dem ersten Bereitschaftsdienst, aussehen kann. Und da gibt es einige Pilotprojekte, die jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so pilotisch sind, aber die einfach nochmal zeigen, wie so eine Vernetzung aussehen kann. Und zwar der ganz große Klassiker ist ja der gemeinsame Tresen. Und damit meinen wir quasi eine gemeinsame Anmeldung, / Triage, also eine Ersteinschätzung durch Pflege. Da gibt es Daten oder Zahlen aus dem Varisano-Klinikum in Frankfurt-Höchst, die wir uns angeguckt haben. Und zwar haben die gesehen, dass im untersuchten Zeitraum von 2023 bis Ende März 2024 1.131 standardisierte medizinische Ersteinschätzungen durchgeführt wurden durch diesen gemeinsamen Tresen. Und dadurch ergab sich dann, dass sozusagen 55% der Fälle keine Notwendigkeit in der Notaufnahme hatten und erstmal zum ärztlichen Bereitschaftsdienst gehen konnten, und 76% der Fälle, die an den ärztlichen Bereitschaftsdienst überwiesen wurden, konnten auch dort abschließend behandelt werden. Dieser gemeinsame Tresen hat sich bewährt und macht natürlich als Steuerungsfunktion im Krankenhaus oder in dem Bereich, wo halt diese Stelle ist, total viel Sinn.
Außerdem gibt es auch ein Pilotprojekt zur Vereinheitlichung der Notfallnummer 116, 117 und 112. Und zwar haben wir da einen Bericht von Juli 2025 gefunden, dass bereits seit 6 Monaten zu dem Zeitpunkt in Bonn ein Pilotprojekt eben gelaufen ist mit der Vernetzung der beiden Nummern. Hierzu gab es auch eine Stellungnahme noch vom Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, der eben betonte, dass gerade die direkte Übergabe samt aller wichtigen Informationen an den Notruf wertvolle Zeit spare und Leben retten könne. Die Kassenärztliche Vereinigung weist darüber hinaus darauf hin, dass die Verknüpfung der beiden Rufnummern auch umgekehrt für Entlastung sorgt. Also das, was wir eingangs auch schon gesagt haben. Verwertbare Daten haben wir jetzt hierzu noch nicht gefunden, aber
Die kommen bestimmt bald.
Ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten theoretischen Überblick über den ärztlichen Bereitschaftsdienst gegeben. Aber jetzt sind wir natürlich auch ganz gespannt, wie es vor Ort aussieht. Und deswegen freuen wir uns auf unser Interview mit Dr. Nils Fitzen, der auch hier ins Frankfurter Podcaststudio eingetrudelt ist. Hallo und herzlich willkommen. Dr. Nils Fitzen ist heute bei uns als Experte vom ärztlichen Bereitschaftsdienst bei uns vor Ort. Und er ist nicht nur Experte heute in unserer Folge, sondern er ist auch mein bester Freund. Wir kennen uns tatsächlich schon aus dem Studium seit meinem ersten Tag. Da wurden wir fast zusammen von einem LKW überfahren in der Marburger Oberstadt auf dem Weg zur Einführungsveranstaltung. Ganz witzige Geschichte. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du heute endlich in unserem Podcast auch zu Wort kommst. Herzlich willkommen, Nils.
Ja, dann vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und endlich den Podcast erweitern kann. Schön, freue mich, in der Family zu sein.
Sehr gut.
Yay, da kriegst du gleich auch noch ein paar Sticker mit. Die kannst du auch in deiner Praxis verteilen.
Oh ja.
Vielleicht einmal ganz kurz, wer bist du und, also außer mein bester Freund, aber wer bist du und genau, was ist so dein persönlicher Werdegang als Arzt bis jetzt gewesen?
Ich bin seit 2021 Arzt und habe erst in Offenbach gearbeitet, in einem kleinen Haus in der inneren Medizin, dann ein Jahr in der Anästhesie und bin jetzt seit Juni in der Hausarztpraxis tätig.
Und wir haben ja schon erwähnt, du bist ja auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst tätig in deiner Freizeit. Seit wann machst du das und vor allem, wie kamst du dazu?
Ich hatte es mitbekommen, dass viele aus meiner inneren Klinik da auch in ihrer Freizeit gejobbt haben, einfach um mehr Einkommen zu generieren für was auch immer für Projekte man hat und fand das attraktiv dadurch und bin seit 3 Jahren jetzt beim ärztlichen Bereitschaftsdienst in Frankfurt an der Uniklinik.
Und wie oft hast du das Ganze schon gemacht?
Also 50, 60 Mal wahrscheinlich schon.
Okay, also bringst schon einen sehr großen Erfahrungsschatz hier mit in den Podcast und denke ich, da kannst du viele interessante Einblicke liefern. Und das ist dann auch ein bisschen vielleicht die erste Frage. Was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, um als Arzt oder Ärztin beim ärztlichen Bereitschaftsdienst zu arbeiten?
Man würde denken, dass die höher sind, als sie tatsächlich sind. Also man muss gar nicht so crazy viel Erfahrung mitbringen. Also man muss approbierter Arzt sein. Man muss 2 Jahre schon in Weiterbildung gearbeitet haben. Ja. In einem patientennahen Fach wie innere Chirurgie, Gynäkologie, aber auch Anästhesie würde reichen. Und dann noch so 2, 3 Weiterbildungskurse zum Thema Notfallmedizin und Abrechnung. Und dann ist man ready. Also polizeiliches Führungszeugnis, 2, 3 bürokratische Sachen, aber ist kein Facharzt, der da sitzt.
Okay.
Sehr niederschwellig. Wir haben auch gerade schon festgestellt, niederschwellig fast als Notarzt fahren.
Ja.
Du machst jetzt ja schon eine Zeit. Du bist in verschiedenen Diensten schon tätig gewesen, aber nachts ist der ärztliche Bereitschaftsdienst immer geschlossen. Richtig?
Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern organisiert ist, aber hier in Hessen ist es schon so, dass der Bereitschaftsdienst von Mitternacht bis ab Mitternacht geschlossen hat und dann wieder die Hausarztpraxen, ab wann auch immer die Praxisöffnungszeiten sind, eben wieder übernehmen, die Notfallversorgung. Das mag in anderen Bundesländern anders geregelt sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Fahrdienst zu haben beim ärztlichen Bereitschaftsdienst und der fährt auch nachts raus. Also wie sonst so ein Hausbesuch organisiert ist, gibt es auch nachts einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, der rausfahren kann bei Immobilität, wo aber es keinen Rettungswagen braucht.
Mhm. Okay, also kein Notarzt.
Wo es keinen Notarzt braucht, kein Rettungsdienstpersonal, sondern der Hausarzt quasi in seinem privaten Auto innerhalb der nächsten 2, 3 Stunden da sein kann, den gibt es tatsächlich auch im Raum Frankfurt mindestens.
Hast du dann das Gefühl, aber um 24 Uhr ist dann auch wirklich der letzte Patient bearbeitet oder kehrt ihr dann regelmäßig nochmal durchs Wartezimmer und müsst tatsächlich Patientinnen vertrösten?
Hängt immer davon ab, wann sich die Patienten Staus ergeben. Ich kenne das schon so, dass es, wenn wir ab 19 Uhr Montag, Dienstag, Donnerstag aufmachen, dass dann schon so ein Schwall reinkommt, die gewartet haben, aber dass das schon so Richtung 23 Uhr dann auch, wenn die Menschen schlafen gehen, dass dann da auch tatsächlich ein bisschen Ruhe einkehrt. Also wir kehren selten Leute irgendwie wieder raus.
Okay, also es reicht.
Ganz blöde Frage, kann man da Überstunden machen?
Also man kann Überstunden machen,
Also kannst du prinzipiell sagen, ja komm, ich mache jetzt noch die 10 Patienten, die da draußen sitzen und bleib bis 1?
Ja, kann man. Okay.
Das ist ja zumindest cool, dass die Möglichkeit, also blöd gesagt, für die Patienten auch gut, dass es das gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben ja schon häufiger auch, glaube ich, in unseren allen Diensten in der Notaufnahme erlebt, dass die Vorstellung auch unter Umständen eher aus Unwissenheit passiert. Wie schätzt du denn so das Aufkommen jetzt beim ärztlichen Bereitschaftsdienst ein? Sind die Leute dann da richtig oder hast du eher das Gefühl, boah, doch sehr viel Übervorsichtigkeit, viel, was man eigentlich bis zum nächsten Tag hätte aussitzen können oder sind die meisten Besuche schon gerechtfertigt?
Ich finde es sehr unterschiedlich tatsächlich. Die Beratungsanlässe variieren sehr. Viele Leute hätten auf jeden Fall auch tagsüber zum Hausarzt gehen können. Das muss man nicht irgendwie dann nachts machen. Oder viele können auch am nächsten Tag gehen. Aber es ist schon viel Verunsicherung auch da und viel Sorge und auch natürlich Terminprobleme. Ne? Also gerade im fachärztlichen Bereich, bis man da versorgt wird, einen Termin kriegt, da vergehen natürlich schon teilweise mehrere Wochen und dann kann ich nicht mit dem Hautausschlag warten. Ja. Verstehe ich schon. Oft ist es aber Verunsicherung, die führt, glaube ich.
Mhm.
Das ist ja schon beim normalen Hausarzttermin so, muss man sagen. Wenn man keinen Hausarzt hat, wir haben vorhin von der App erzählt, und wenn ich jetzt ohne Dringlichkeitscode einfach einen Hausarzttermin mir buchen wollen würde in der App, dann muss ich 2 Wochen warten.
Teilweise,
als kassenversichert.
Ja. Genau, teilweise ist es so. Teilweise ist allein hausärztlich schwierig oder Leute, die frisch in die Stadt gezogen sind oder jung sind und vor einem Jahr hergezogen sind und bisher noch keinen ärztlichen Kontakt brauchten, die landen dann da plötzlich auch mit Harnwegsinfekt oder Bronchitis, klar.
Und jetzt Unterscheidung zwischen ärztlichem Bereitschaftsdienst und Notaufnahme. Was würdest du sagen, wie viele Patienten gehören eigentlich in die Notaufnahme, die dann bei dir gewartet haben?
Ich würde so vielleicht 10% sagen.
Also eher die Ausnahme schon.
Ist schon eher die Ausnahme, aber es liegt auch vor allen Dingen dann an begrenzten Ressourcen, die wir haben. Wir können kein Blut abnehmen, wir können keinen Ultraschall machen. Das begrenzt einen natürlich schon in der Kompetenz, das einzuschätzen, was dringlich ist. Und bei Verdacht will man das natürlich dann eher abgeklärt haben und weist die Leute dann doch mal ein.
Kommst ja nicht drum herum, da reicht ja schon der Thoraxschmerz. Neu aufgetreten, linksseitig, dann ist ja, sind ja fast schon die.
EKG können wir machen.
Ah, ja, okay, gut.
EKG können wir schon
machen. Ja, aber dann ist ja schon wieder so.
Troponin-Schnelltest können wir auch machen.
Ah, ja, okay. Ja, aber gut.
Geht.
So, guck mal, das ist schon mal gut.
Also, genau. Aber es gibt natürlich immer Grenzen und je nach Fachkompetenz sind die Grenzen natürlich auch anders gesteckt. Ja. Und das muss ich nochmal kurz zurücknehmen oder korrigieren. Es gibt auch Fachärzte natürlich, die beim ärztlichen Bereitschaftsdienst arbeiten. Also, es sind nicht alles irgendwie blutige Berufsanfänger mit zwei Berufserfahrungen. Ne? Ja.
Sind die ärztlichen Bereitschaftsdienste, hast du immer nur an einer Stelle gearbeitet? Weißt du, ob die unterschiedlich ausgestattet sind? Weil du jetzt zum Beispiel gesagt hast, es gibt einen Troponin-Schnelltest und so. Gibt es den bei jedem ärztlichen Bereitschaftsdienst?
Die sind auf jeden Fall unterschiedlich ausgestattet, aber relativ ähnlich.
Okay. Ja, weil dann ist ja auch wieder der Klassiker, wie man kennt es ja aus der Notaufnahme, ein Patient kommt und sagt, ja, vor 2 Jahren habe ich hier eine Spritze bekommen. Wegen Rückenschmerzen. Ja, klar, wenn da irgendjemand da war, der das gerne gemacht hat, so, dann hast du halt eine bekommen. Aber du kannst nicht davon ausgehen, jetzt wieder eine zu bekommen.
Super viele. Leute sagen, ich war gestern hier, ich habe bla bla bla. Dann frage ich mich natürlich, warum warst du gestern hier und bist heute wieder hier? Ja, weil heute hättest du definitiv, wenn das ein Werktag ist, zu deinem Hausarzt gehen können. Ja. Klar, am Wochenende. Andere Story, aber klar, die Erwartungshaltung da teilweise, ich habe gestern das und das bekommen, das möchte ich heute wieder haben, das ist natürlich in den Kompetenzen gar nicht abgebildet.
Ich glaube, wir kriegen schon das Gefühl dafür, also es ist tatsächlich ja auch eher auf ärztliche Notfälle ausgerichtet, ne? Also auch um die richtige Einschätzung und was du ja auch immer so schön sagst, dein Job ist es ja primär auch einschätzen zu können, ist es etwas, was vielleicht bis zum nächsten Tag für die richtige Überweisung warten kann oder muss der jetzt in die Notaufnahme und akut versorgt werden? Wie sieht's denn aus? Was hast du denn sonst noch für Möglichkeiten, PatientInnen mit an die Hand zu geben, wenn sie zu dir kommen? Kannst du Überweisungen ausstellen? Kannst du Rezepte ausstellen?
Genau, also das Mindestmaß ist natürlich die Einschätzung, Notaufnahme heute, ja, nein. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ist auch wichtig natürlich, die an die Hausärzte wieder zurückzuüberweisen, weil das sind die Leute, die Ärztinnen und Ärzte, die PatientInnen schon seit Jahren behandeln und betreuen, die sind natürlich die primären Ansprechpartner und die sollten auch immer die Therapieführung haben. Deswegen bin ich auch sehr großzügig zu sagen, sprechen Sie morgen bitte mit Ihrem Hausarzt. Ich kann das heute nicht für Sie lösen. Aber wir haben die Möglichkeit, Rezepte auszustellen. Wir können Überweisungen ausstellen, eben dann eben auch die Einweisung ausstellen. Das können wir natürlich alles schon.
Und Krankmeldung?
Wir können auch Krankmeldung machen, ja.
Unbegrenzt lange eigentlich? Ist es wie in der Hausarztpraxis?
Ah, guter Punkt. Da sagt unsere Dienstanweisung, dass wir bis zum nächsten Öffnungstag der Hausärztin krankschreiben dürfen. Außer die Patientinnen sind so schwach, dass man nicht erwarten kann, dass sie am nächsten Tag hingehen. Aber das ist tatsächlich ein Problem, dass Leute sich krankschreiben lassen wollen. Ja. Und dann kann ich sagen, ich kann sie heute krankschreiben, es ist 23 Uhr, aber morgen dürfen sie bitte wieder zu ihrem Hausarzt gehen. Was ich natürlich als absolute Ressourcenverschwendung empfinde, weil ich kann die genauso krankschreiben mit einer eitrigen Mandelentzündung, wie das der Hausarzt dann macht. Aber...
Das habe ich auch nicht gewusst.
Also eher so ein aufklärerischer Ansatz, diese Dienstanweisung zu sagen, ja, wir müssen die Leute hier, oder beziehungsweise dann glaube ich, dass eher wieder das anders formuliert, und zwar, dass wieder den Menschen unterstellt wird, dass es missbraucht wird.
Es wird ja auch missbraucht.
Ja, das natürlich
muss man ganz klar sagen. Also es gibt super viele Fälle. Das hatte ich mir auch in Vorbereitung aufgeschrieben. Es gibt schon Fälle von Missbrauch, auch gerade so in diesem Medikamentenbereich, wo Leute sagen können, ich habe Schlafstörungen, ich hätte gern dieses und jenes Medikament, und man so gleich hellhörig wird, dass die einfach nur dieses spezielle Medikament wollen, was der Hausarzt vielleicht nicht mehr verschreibt. Ja. Oder gerade auch Schmerzmittel im wirklich starken Opioidbereich, Morphinpräparate, dass Leute da hinkommen und das haben wollen. Was natürlich naheliegend ist, weil ich kenne die nicht.
Ja, klar. Und du musst ja dann auch, mehr blöd gesagt, erstmal glauben.
Ja,
also weil uns bleibt ja gar nichts anderes übrig.
Deswegen finde ich diese Regeln super gut, ne, dass man immer die kleinsten Packungsgrößen nur aufschreiben darf. Man darf immer nur für den Tag, wo man quasi die gesehen hat, krank schreiben. Man darf sich eigentlich nicht rückwirkend krank schreiben und auch nicht weit in die Zukunft raus.
Hast du vielleicht auch da das Gefühl, dass das also manchmal auf so Expectation versus Reality Probleme trifft, dass man dann denkt, okay, der ärztliche Bereitschaftsdienst muss ja eigentlich genau dasselbe können wie mein Hausarzt oder meine Hausärztin oder auch der Facharzt unter Umständen für was auch immer, was für eine Fachdisziplin. Und hast du das Gefühl, das darf den Menschen auch vielleicht ein bisschen an Aufklärung noch fehlt, also wofür der ärztliche Bereitschaftsdienst da ist?
Auf jeden Fall, man sieht das jeden Tag, dass Leute herkommen, die sagen, ich habe Bauchschmerzen, wie sie können keinen Ultraschall machen oder wie sie können mir kein Blut abnehmen. Sie sind doch direkt an der Uniklinik, aber es ist ja ein eigenständiges Konzept und das weiß man natürlich auch nicht. Das weiß man nicht, wenn man da drin auch nicht arbeitet oder regelmäßig damit zu tun hat. Aber für mich ist das ein hausärztlicher Bereitschaftsdienst und vielleicht würde da auch das Umbenennen dem irgendwie mehr Wertigkeit geben oder dass Leute mehr verstehen, was das ist. Es ist nämlich nicht ein urologischer Bereitschaftsdienst, ein gynäkologischer Bereitschaftsdienst, sondern ein hausärztlicher Bereitschaftsdienst. Und man schätzt die ein wie einen Facharzt oder Fachärztin für Allgemeinmedizin oder zumindest in Richtung dieser Fachrichtung das einschätzen würde.
Müssen wir mal mit Schürrembel mal schreiben, weil da steht es ja auch falsch drin. Da steht ja auch immer mit Synonymen ärztlicher Notfalldienst, ärztlicher Notdienst und ärztlicher Bereitschaftsdienst sind Synonyme.
Ja,
also das ist eigentlich
schon eher ein hausärztlicher Notfalldienst oder hausärztlicher Bereitschaftsdienst. Ich finde, das wäre das beste Wort dafür, dass Leute auch andere Erwartungen haben.
Passiert es eigentlich, wir hatten es vorhin schon kurz angerissen, es gibt ja auch pädiatrische, also kinderärztliche Notdienste, kommen doch häufiger auch mal Kinder zu dir?
Mittlerweile schon, weil der kinderärztliche Bereitschaftsdienst abgeschafft wurde an der Uniklinik Frankfurt. Und deswegen kommen Kinder auch zu mir und ich muss ehrlich gestehen, dass ich relativ wenig Erfahrung mit pädiatrischen Krankheitsbildern habe und auch mit Alleinuntersuchungstechniken bei Kindern ich teilweise an meine Grenzen gerate. Das heißt nicht, dass sie bei mir schlecht aufgehoben sind per se, aber es heißt, dass da auf jeden Fall ein strukturelles Defizit vorliegt. Ja.
Gibt es denn sonst irgendwelche Grenzen, an die du schon häufiger gestoßen bist, also bezüglich Beratungsanlässe? Vielleicht halt, wie gesagt, auch Patienten, die sich verlaufen haben, Sprachbarrieren. Was ist so das größte Problem, was du manchmal siehst bei dir in der Behandlung?
Also auf jeden Fall alles, was du angesprochen hast, ist ja, Alltag, ne? Also Sprachbarriere auf jeden Fall, das ist sicher überall gleich. Ich finde das PatientInnenalter einfach mit so einem, ich glaube so 40, würde ich sagen, ist mein Erfahrungsdurchschnitt. Die Leute sind 40 Jahre, die im Schnitt dahin kommen. Und das finde ich unrealistisch, dass man da so viel notfallmäßigen Behandlungsbedarf hat, weil die meisten Leute sind krank und alt. Also die meisten kranken Leute sind einfach alt und die kommen aber gar nicht zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht haben die mehr Sitzfleisch, vielleicht können die sich einfach besser helfen, vielleicht haben die auch einfach mehr Lebenserfahrung, aber da sind so viele Leute mit, ich habe Durchfall seit 2 Stunden oder ich habe 3-mal gehustet, was ist das? Ja. Das sind so die banalen Fälle, wo ich auch mir an den Kopf fasse, dass da irgendwie auch die Gesellschaft, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen ist, dass man seine Mutter fragt, seinen Vater fragt und da ein bisschen um Rat fragt.
Das hatten wir ja auch ganz am Anfang von der Folge gesagt, dass ja die Quote von den jungen Leuten, die auch in die Notaufnahme gehen, ist viel höher als bei den über 60-Jährigen. Es gibt natürlich zwei Gründe, die dem zugrunde liegen können. Und einer könnte natürlich auch sein, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst noch nicht sehr alt ist. Wir haben ja gesagt, 2012 oder so, dass natürlich viele Leute, die jetzt gerade über 60 sind, Alter, mit paaren 50 weiß ich nicht, ob ich mich da regelmäßig informiere, ob es jetzt einen ärztlichen Bereitschaftsdienst neben der Notaufnahme gibt oder nicht. Das heißt, es kann auch sein, dass bei denen vielleicht die Aufklärung nicht angekommen ist. Gegenüber von irgendwelchen jungen Leuten, die dann bei irgendwelchen Kampagnen im Internet, weißt du, BZGA oder ich weiß nicht, wer jetzt mal informiert hat über den ärztlichen Bereitschaftsdienst, das vielleicht mal gesehen haben. Oder dann halt das, was du gesagt hast, die älteren Leute sich vielleicht noch anders zu informieren wissen oder ein anderes Körpergefühl vielleicht auch haben und sagen, ja, ich muss jetzt nicht direkt husten, wird jetzt kein Lungenkrebs sein.
Ja, vielleicht googeln die auch überhaupt die jungen Leute, ne? Und die älteren eher nicht, die gehen dann einfach zum Hausarzt. Was ich noch anfügen wollte als so Expectation versus Reality, sind vor allen Dingen die ganzen chronisch erkrankten Menschen, die mit ihren seit jahrelang irgendwie bestehenden Beschwerden dahin kommen und sich eine Lösung erhoffen, teilweise mit Ordnern, mit Befunden, teilweise ohne, wo ich auch sage, so sie hatten jetzt 3 MRTs, sie waren bei 2 Orthopäden, sie waren bei ihrer Hausärztin. Ich kann ihnen heute Abend ihre Rückenschmerzen nicht lindern und nicht lösen.
Aber würdest du sagen, im Großen und Ganzen deckt sich das sonst schon mit den Beschwerden, die man auch so in der Hausarztpraxis sieht?
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also ja, würde ich schon sagen, in der Hausarztpraxis sind auch viele akut aufgetretene Beschwerden, die dann da behandelt werden sollen. Also das deckt sich schon, ja, würde ich schon sagen.
Wir hatten ja eingangs auch gesagt, prinzipiell sind ja alle Praxen auch dazu berufen, an den Notdiensten teilzunehmen. Ist es bei dir in der Hausarztpraxis eigentlich so? Müsst ihr irgendwann mal einen EBD-Dienst besetzen?
Also ich bin ja nur angestellter Arzt. Mhm. Ich also nicht, aber meine Chefin und mein Chef sind durchaus verpflichtet, auch kassenärztliche Notdienste zu besetzen. Meine Chefin hat das jetzt auch über Ostern gehabt. Ja.
Okay. Wir hatten ja vorhin schon besprochen, tendenziell eher der Eindruck, ne, dass sich viele ja auch frei kaufen, ne? Dass man halt als niedergelassener Arzt jetzt in seiner praxisfreien Zeit nicht unbedingt nochmal Lust hat, beim ärztlichen Bereitschaftsdienst tätig zu sein. Wie ist so dein Gefühl sonst vom Nachwuchs beim ärztlichen Bereitschaftsdienst? Man macht es ja häufig freiwillig, so wie du. Sind da genügend vorhanden? Gibt es da Mangel?
Also dadurch, dass es relativ lukrativ ist, da zu arbeiten, würde ich nicht sagen, dass es da einen Mangel gibt an Nachwuchs. Ich kann aber auch verstehen, dass wenn ich seit 20 Jahren Gynäkologe in meiner Praxis bin, dass ich mich dann nicht von 19 bis 0 Uhr in den ärztlichen Bereitschaftsdienst setze, um dann Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Bauchschmerzen oder Thorax, Brustschmerzen zu behandeln, Beinschmerzen, was ich in meinem Alltag seit 30 Jahren nicht gesehen habe. Kann ich nachvollziehen, dass man da Geld in die Hand nimmt und sagt, das möchte ich nicht machen. Mhm. Klar.
Weil du es angesprochen hast, vielleicht kannst du aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Was verdient man denn da so beim ärztlichen Bereitschaftsdienst?
Man verdient es gestaffelt. Man verdient, in der Regel ist es eben Arbeit zu ungünstigen Zeiten, sprich von 19 bis 0 Uhr oder wann Hausarztpraxen sonst zu haben, Feiertage, Wochenenden, Brückentage. Und da verdient man in etwa so viel wie ein Facharzt im Bereitschaftsdienst verdient in der Klinik.
Mhm. Und was ja immer, glaube ich, ja viele noch einen Anreiz setzt, die privaten Patienten, die werden ja nochmal anders vergütet, ne?
Genau, die laufen gar nicht über diese Pauschale, die werden komplett selbst vergütet von dem Arzt, Ärztin, die da sitzt im ärztlichen Bereitschaftsdienst.
Mhm. Und ist ja häufig auch ein Problem bei unserer Abrechnung, dass vieles falsch ist oder Geld zu spät kommt oder Dienste gar nicht berücksichtigt werden. Wie läuft das so, erfahrungsgemäß?
Die Pauschalen werden auf jeden Fall gut ausgezahlt und es passt auch, ne? Auch ich hatte jetzt einmal nur, dass ich Überstunden dokumentieren musste und es wurde auch problemlos ausbezahlt. Aber es ist schon so, dass extra Leistungen, die man macht, wie zum Beispiel Impfungen oder Nähte oder also wenn man eine Wunde näht oder versorgt, dass die teilweise gestrichen werden, weil sich die Kodierungen nicht decken mit dem EBM. Und dann habe ich letzte Woche tatsächlich auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung telefoniert und die hat mir dann aus so einem Buch, so einem internen Buch vorgelesen, welche Kodierung ich hätte setzen müssen bei einer Schnittwunde, dass ich das vergütet bekomme, dass ich die Wundversorgung gemacht habe. Und es war eigentlich eine Schürfwunde, die wir gereinigt haben. Und dann hat sie gesagt, bei einer Schürfwunde können wir Ihnen nicht noch die Wundversorgung extra vergüten. Das muss mindestens eine Schnittwunde sein oder eine Schürfwunde an sonstiger, nicht näher bezeichneter Körperstelle.
Perfekt.
Es ergibt keinen Sinn. Ja. Eine Ressourcenverschwendung vor dem Herrn. Ja. Ich musste mit ihr telefonieren. Sie sitzt in irgendeinem angemieteten oder besetzten Gebäude von der Kassenärztlichen Vereinigung. Meine Zeit, ihre Zeit. Ah. Wahnsinn.
Versus was das auch immer kostet, 10 Euro.
Viel weniger.
Ja, oder noch weniger.
6,50
Euro. Aber
einfache Wundversorgung.
Aber es war ja nicht nur eine Wundversorgung. Ich musste ja gleich 4 rechtfertigen.
Achso.
Ja. Awesome.
Und dann haben sie sich ein paar Sachen zusammengesucht.
Gut, also es klang jetzt erstmal ziemlich einfach mit der Vergütung. Jetzt hast du mir dann doch den Wind aus den Segeln wieder genommen. Hast mich nicht gecatcht.
Nee.
Würdest du ärztliche Bereitschaftsdienst machen, Felix?
Komm ja gegebenenfalls bald nicht drum herum, von daher.
Hm.
Also ich meine, was ist so fachfremd, was kommt noch häufiger vor, sag ich mal, Orthopädie ist klar, ein bisschen Rückenschmerzen, irgendwas, damit würde ich ja noch zurechtkommen. Hausarzt, okay, wird schon schwierig wahrscheinlich für mich. Aber gut, es geht wahrscheinlich über den meisten Fällen auch nicht über das hinaus, was auf so Stationen nochmal so an Wehwehchen dazukommt, weswegen man nicht auch einen Internisten anrufen würde danach.
Genau.
Und ja, ist ja so, also das ist ja genau. Und dann, was kommt noch so an Fachrichtungen häufig vor? Derma wahrscheinlich, oder?
Ich finde genau, viel Hauterkrankungen, HNO tatsächlich auch. Ja, also Husten, Schnupfen, Ohrenschmerzen ganz oft. Und natürlich die internistischen Sachen wie Luftnot, Brustschmerzen.
Ja. Ja, aber das ist ja dann wieder so ein bisschen das Doing, was man, sag ich mal, in den Diensten auch auf Station mit seinen Hanseln.
Nee, deswegen hatte. Ist es ja auch als Notfalleinschätzung ist es ja auch gut, dass man Leute mit Berufserfahrung dahinsetzt, die dann entscheiden können, ist das jetzt ein Notfall, muss das heute noch in die Notaufnahme?
Ja. Okay, dann kann ich ja die Uhr jetzt fragen, würdest du es mir zutrauen?
Ich würde es dir schon zutrauen, auf jeden Fall. Okay. Also vor allem, weil ich weiß, dass du auch Amboss hast und im Zweifel einfach alles nachgucken kannst.
Perfekt.
Ich
das glaube, ist die wichtigste Website.
Klar,
ist so.
Hey, ich habe schon Leuten auch aus der Notaufnahme noch angerufen, danach, weil ich nochmal was nachgucke. Haben gesagt, nehmen Sie doch nicht das, sondern sagen Sie morgen im Hausarzt, schreiben Sie auf. Ja, aber gut, wenn ich lese ja dann schon auch häufiger aus eigenem Interesse nach, weil ich wissen will, habe ich jetzt gerade richtig erzählt oder nicht.
Klar.
Und es ändert sich auch einfach an und was.
Vielleicht, Felix und ich sind ja immer sehr große Fans unserer noch nie veröffentlichten Rubrik Gute Dienste, Schlechte Dienste. Gibt es einen RBD-Dienst, der dir besonders mal in Erinnerung geblieben ist, wegen einem Krankheitsbild, übertriebener Dienstbelastung?
Meinem letzten Dienst fand ich es tatsächlich ganz cool. Da hatte dann sich den Finger geschnitten und dann konnte ich das nähen, was wir an Equipment in der Hausarztpraxis, wo ich arbeite, nämlich nicht haben. Und dann konnte ich endlich meine Nähskills wieder auspacken. Das hat Spaß gemacht. Und was ich auch an Absurdität manchmal habe, sind so Abweisungen. Also dadurch, dass wir direkt an der Uniklinik sind, werden super viele Patienten, die in die Notaufnahme versuchen reinzulaufen, in den augenärztlichen Bereich, also in den Augen, in die Augenheilkunde, in die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, die werden da abgewiesen. Da heißt es, wir brauchen eine Einweisung vom ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und dann teilweise sind das aber Fälle, die ich natürlich sofort wieder zurückdrehe. Klar. Also ich sehe auf dem rechten Auge nichts. Ja. Die müssen zum Augenarzt. Die muss man auch nicht abweisen. Das verstehe ich dann auch nicht. Das ist ja auch absolut irrwitzig.
Ja, aber das ist ja dann häufig die Anmeldung, muss man ja schon fast sagen. Das ist dann noch vor jeder Form von Triage, also einer irgendwie medizinischen Ersteinschätzung, werden die schon weggeschickt, weil die sagen, ja, nee.
Und ich versuche das natürlich auch immer zu begründen, wenn die Leute dann zu mir kommen und ich sage, ja, ich kann ihnen ja auch helfen. Ich kann das ja auch, in vielen Dingen kann ich es ja auch lösen. Ja. Sie müssen heute gar nicht ins Krankenhaus. Ja. Freue mich für sie. In manchen Fällen ist es leider so, dass sie dann da bei mir eine Stunde, zwei gewartet haben und dann heißt es, hier ist die Einweisung, gehen Sie dahin, wo Sie hergekommen sind.
Ja, aber dann ist ja vielleicht auch häufig, weil es dann zu viel los ist in der Notaufnahme, aber das ist ja dann auch vielleicht nochmal eine Frage an dich. Was ist denn, wenn zu viel los ist beim ärztlichen Bereitschaftsdienst? Können sich ja wahrscheinlich nicht zumelden.
Nee, wir können uns nicht zumelden, aber wir haben immer noch jemanden im Hintergrund, der dann aber mehrere ärztliche Bereitschaftsdienstzentralen abdeckt und hinzugezogen wird, wenn die Wartezeiten zu lang werden für die Patienten.
Kannst du das auch schon machen? Hintergrund?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Das ist ja vielleicht auch, das ist ja wie so eine Rufbereitschaft.
Oder? Genau, aber da kriegt man nicht so viel Geld.
Okay, gut.
Ja, das lohnt sich nicht. Nope.
Aber vielleicht abschließend nochmal eigentlich ein ganz schönes Beispiel auch gewesen, wie sinnvoll eigentlich so ein gemeinsamer Tresen wäre, wo man halt solche Dinge wirklich dann wiederum schnell lösen kann mit einer Einweisung. Zack, da einmal die richtige Adresse genannt.
Nicht
und
genug Werbung für machen.
Ja.
Wahnsinn.
Das haben wir ja auch gesagt im Podcast, das ist einfach, also No-Brainer.
Ja, es ist halt einfach von den Ressourcen nicht darstellbar. Ne? Hier gibt es irgendwie 11 Kliniken in Frankfurt und davon haben 2 bis 3 einen ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wie soll das denn besser organisiert werden? Das kann nicht jede Klinik noch jemand zusätzlich haben, der da 24 Stunden sitzt. Kann ich auch verstehen, dass das irgendwie schwierig ist zu organisieren. Aber es heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte.
Aber man kann es natürlich auch anders, man kann das System natürlich auch ändern, das haben wir jetzt nicht vorher besprochen, aber was ich mir vorstellen könnte, ist doch zum Beispiel, was spricht denn dagegen jemand, der sagt, er will Allgemeinmedizin machen oder Innere. Man sagt ja, du kannst auch statt an unserem Dienstsystem teilzunehmen, am ärztlichen Bereitschaftsdienstsystem teilnehmen und zu sagen, das wird dir trotzdem angerechnet als Weiterbildung, Dienste, wie auch immer.
Ja. Oder du sagst, nach Rom,
du kannst sagen, für Menschen, die in Elternzeit sind, egal ob Frauen oder Männer, die machen weiterhin Dienste da und können dadurch ihre Weiterbildung am Laufen halten. Da gibt es 1000 Möglichkeiten.
Es gibt super viele
Möglichkeiten. Toller Gedanke.
Also deswegen, weißt du.
Halt oft diese Verzahnung stationär, ambulant, was nicht so gut funktioniert, wer zahlt was, ist auch immer nicht gut organisiert. Also es gibt genug Hürden, aber es heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte, besser zu machen.
Ja.
Wäre vielleicht mal wieder ein Antrag wert, Nils.
Gut, dann würde ich sagen, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, bedanken wir uns fürs Mitmachen. Ich denke, wir finden vielleicht in Zukunft auch nochmal ein anderes Thema, wo du nochmal deine Expertise zum Besten geben kannst.
Immer gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei euch.
Ja, danke für die spannenden Einblicke. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, lieber Nils, fürs Mitmachen. Und ich finde es ja wirklich immer sehr spannend, wenn man einfach nochmal einen Einblick von jemandem bekommt, der vor Ort auch im ärztlichen Bereitschaftsdienst tätig ist und wer weiß, vielleicht kommt das ja bald auch noch auf mich zu. Bevor wir euch aber mit dem Outro verabschieden, möchten wir natürlich auch nochmal kurz zusammenfassend ein paar Take-Home-Messages bzw. Verbesserungsvorschläge raushauen. Und zwar denke ich mal, steht hier an allererster Stelle, dass man jeder da draußen seine nächstgelegene ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale ganz einfach unter bereitschaftsdienst-hessen.de im Internet finden kann oder natürlich auch über die App 116117. Und deswegen klärt doch einfach eure Mitmenschen auf und sagt ihnen Bescheid, wer zum ärztlichen Bereitschaftsdienst gehört und wer in die Notaufnahme. Und prinzipiell natürlich immer noch weiter aktuell auf Hausarztsuche begeben, dass ihr einfach einen Ansprechpartner habt für medizinische Probleme, weil wir ja auch immer noch wissen, dass das Primärarztsystem kommen wird und damit seid ihr einfach besser versorgt.
Liebe Froh, jetzt kommt das AMS-Outro.
Und zwar habe ich was vorbereitet, / nicht vorbereitet. Wir haben schon seit ein paar Wochen, tragen wir eigentlich schon so ein Outro-Thema mit uns hin. Aber mir ist immer noch was Besseres eingefallen bis jetzt. Und zwar dieses Mal wollte ich die Julia was fragen, wo ich einen Teil meiner, sag ich mal, sportlichen und auch privaten Leidenschaft mit einfließen lassen kann. Und zwar, Julia, kennst du noch Tom Brady? Weißt du, wer Tom Brady ist?
Ein Footballstar.
Genau, ein Footballstar. Und zwar war der mal sehr lange und sehr erfolgreich Quarterback von den New England Patriots und gilt auch als GOAT, also Greatest of All Times. Und der ist jetzt mittlerweile als Football-Kommentator tätig. Und der ist ja super reich. Ja, und der ist extrem, ich weiß nicht, ob er Milliardär ist, aber der wird Multimillionär sein. Und was macht man, wenn man wirklich viel Geld hat?
Spenden.
Nee, leider nicht, sondern man gibt es für Quatsch, oder was heißt für Quatsch aus, aber darüber könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob das Quatsch ist oder nicht. Und zwar hat Tom Brady einen Hund gehabt und der ist 2023 verstorben und der hat seinen Hund klonen lassen. Und das fand ich, muss ich wirklich sagen, krank. Also der hat, nur um die Fakten noch zu liefern, seinen Hund Lua klonen lassen. Und zwar ist es ein Pitbull-Mischling, der halt 2023 gestorben ist und der hat halt über so ein Unternehmen, wo er auch Anteile drin hält, seinen Hund klonen lassen. Das finde ich krank, muss ich sagen.
Das ist geisterkrank, ja.
Also das, ich finde das...
Wie viel hat das gekostet?
Weiß ich nicht, aber dem gehört ja das Unternehmen, also wahrscheinlich nicht so viel.
Cool.
Aber ich muss sagen, wir haben ja selber viele Hunde im Leben kommen und gehen sehen, was immer sehr traurig ist und wirklich herzzerreißend. Aber ich würde trotzdem nicht den Hund klonen.
Auf gar keinen Fall. Ja. Das ist ganz, ganz ungesund, glaube ich auch.
Ja. Ja, aber das macht einfach so den Eindruck auch, wie blöd, also wie abgehoben und wie krank die Leute, in was für Sphären die unterwegs sind, dass die sagen, ja, das ist erstens cool, dass ich das mache und zweitens mache ich es ja auch quasi noch öffentlich und mache ja quasi noch Werbung indirekt damit für mein eigenes Unternehmen.
Ja, ohne Worte. Also wie gesagt, hätte ich Spenden immer noch die bessere Variante gefunden.
Wird allein aus steuerlichen Gründen.
Hätte auch an Tierheim spenden können.
Ja, hätte auch.
Dann auch einen Hund aus dem Tierheim adoptieren können.
Ja.
Oder zwei sogar. Wenn er schon so viel Geld ausgeben will, keine Ahnung, kann er auch zwei Hunde durchfüttern.
Ja, ich fand es auf jeden Fall krass und dachte, es ist vielleicht auch was so medizinisch adjacent ist, dass wir es hier kurz nennen können.
Das erste, was geklont wurde, war doch das Schaf damals.
Dolly,
ne?
Ja.
Dolly, ne? Ja. Ja, auch im Kopf.
Aber das fand man ja damals auch noch cool irgendwie in der Schule.
Da saßen wir im Kino, als es darum ging. Da gab es, glaube ich, so Kinowerbung oder so.
Ja.
Diesem Schaf, da dachte ich auch so, wow, was sind wir für eine Welt. Aber da dachte ich immer noch, dass Klonen wirklich so abläuft, dass du so eine Kammer hast, da ist das Schaf drin, dann machst du so und dann hast du die zweite Kammer und dann kommt das zweite Schaf daraus.
Das sind genau die Folgegedanken, die ich mir gemacht habe. Das heißt, da muss ja auch eine hündische Leihmutter gegeben haben und alles. Das ist ja wirklich
einfach nur abartig. Krank. Genau, abartig. Eine künstliche Befruchtung vom Hund dann noch.
Ja, besonders, das wird ja schon mal eine komplett andere Rasse gewesen sein, weil du kannst ja nicht, also wird kein Pitbull-Mischling gewesen sein, nehme ich mal an. Das heißt, im besten Fall war es, was nah dran ist, also ein Pitbull was auch immer noch dran ist.
Oder ein Mischling.
Was da immer noch drin ist, genau. Und das ist aber wirklich, also ich finde es wirklich nicht, also das ist eine Entwicklung, die ich nicht unterstütze. Und ich will auch nicht, dass Organe geklont werden, wie damals bei The Island mit Ewan McGregor und Scarlett Johansson.
Ja,
dann irgendwann erfahren, dass jeder, der auf The Island kommt, ist einfach so geharvestet wird, weil die Organe dann gebraucht werden.
Ja, so wie in unserer Organschmuggelfolge.
Ja, wird ja indirekt auch dann zu Organ im Körper halt von einem Menschen.
Organschmuggelspende.
Ja. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, der kann die sich ja anhören. Und wer sonst noch Feedback geben will oder uns einfach nahe kommen möchte, der kann zum Beispiel bei Instagram mal schauen bei ams-podcast oder uns eine E-Mail schreiben, wo ich auch immer noch regelmäßig in unseren E-Mail-Postfächer reingucke, und zwar auf messerschneidepodcast@gmail.com. Hier sind wir für euch rund um die Uhr erreichbar. Da gibt es keine Bereitschaftsdienstzeiten. Wir sind immer geöffnet und die Post wird auch noch immer sofort angeguckt.
Und beantwortet.
Ja, da wir jetzt einen kleinen Urlaubsbreak machen, könnt ihr euch am 4.12. auf eine Sonderfolge freuen, wo die Julia wo wir zusammen nochmal über ein Erlebnis, was die Julia mit unserer geschätzten Gewerkschaft, dem Marburger Bund, erlebt hat vor wenigen Wochen, wo wir darüber reden werden. Und damit könnt ihr vielleicht diese kleine Pause sozusagen dann überbrücken. Und zu einer nächsten regulären Folge sehen wir uns dann kurz vor Weihnachten wieder am 18.12. Und die Sonderfolge kommt, wie gesagt, am 4.12.
Also schon mal schönen Urlaub dir, Felix.
Wünsche ich dir auch.
Und dann bis zum nächsten Mal.
I fly, we fly. You fly, we fly to the other. I fly, we fly. You fly, we fly to the other. I fly, we fly. You fly, we fly to the other. Into the dreamland, yeah. Into the dreamland, yeah. I fly, we fly. You fly, we fly to the other. I fly, we fly. You fly, we fly to the other. I fly, we fly. You fly, we fly to the other. Into the dreamland, yeah. Into the dreamland.
I fly, you fly, we fly to the dreamland. Whoa, whoa, whoa. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dream to be together forever, together forever. It's our dream to be together forever, together forever. Fly to the dreamland.